bin nicht so groß. Ich soll von dem einen oder anderen aus dem Chat Grüße sagen, unter anderem vom Udo, von der Lena, von Lydia, von der Angelika Linge, von meinem Bruder und vom Alexander und der Esther, die auch dabei sind heute Morgen. Was ich hiermit getan habe, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch dabei seid. Alle anderen auch, die nicht genannt sind, die aber sich hinter der Zahl 21 verbergen. Weihnachten ist ja fast vorbei. Eigentlich ist es schon vorbei, oder? Mehr oder weniger. Aber noch freuen wir uns an all dem, was gewesen ist. Und insbesondere freuen wir uns nach wie vor über das Weihnachtsstück. Das hat die Klicks bei YouTube wahrscheinlich kräftig geboostet. Das wollte man noch ein paar Mal sehen. Und deshalb wollte ich euch, insbesondere euch Fritzens, all den anderen natürlich auch, aber insbesondere den Fritzens, danken für euren Einsatz, für eure Geduld und Durchhaltevermögen und für die Kreativität und die viele Arbeit. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem kleinen Anerkennung was anfangen. Manche von euch kennen diesen Begriff Filthy Rich. Filthy Rich. Die Engländer auf alle Fälle oder die Amerikaner, Filthy Rich. Das heißt so viel wie unverschämt reich, steinreich, schwerreich. Das heißt Filthy Rich. Ja. Heute geht es um John D. Rockefeller. Wenn er denn funktioniert, mal wieder nicht. Wenn wir denn mal da sind. Naja, Technik ist, wenn es gelingt. Das ist ähnlich wie bei der Physik. Da war der Spruch immer, Physik ist, wenn es kracht und stinkt. Chemie ist, wenn es kracht und stinkt. Und Physik ist, wenn es mal gelingt. Weil die Versuche da selten gelungen sind. Und manchmal ist bei uns ähnlich, wenn Technik ist, wenn es mal gelingt. Mit dem Namen Rockefeller verbindet sich so das, was man unter Filthy Rich verbindet. Diese Vorstellung von unglaublichem Reichtum, der aber nicht immer auf ganz so saubere, anständige Weise erworben zu sein scheint. Das ist das Image, was die Rockefellers bis zum heutigen Tag haben. Und wir wollen uns, die sind im Prinzip so der Inbegriff des Kapitalisten, des bösen Kapitalisten geworden. Wir wollen uns heute den Vater dieses Reichtums der Rockefellers und der Rockefeller-Dynastie anschauen. Und einen Mythos muss ich gleich ausräumen, weil den gibt's. Ein Mythos, der heißt, die Rockefellers wären jüdischer Abstammung. Rockefeller kommt nicht daher, sondern Rockefeller ist ein Ortsnamen. Er kommt von der deutschen Siedlung Rockenfeld. Ja! Rockenfeld. Diese Siedlung gab es bis in dieses Jahrhundert hinein. Da ist ein Bild von 1963 und das Ortsschild sieht noch ein bisschen jüngeren Datums aus. Inzwischen gibt es da nichts mehr, ist unbewohnt. Diese Siedlung wird urkundlich das erste Mal 1280 erwähnt als Ruckenfeld. Und Ruckenfeld wurde so genannt, weil es Der erste Höhenrücken zwischen Rhein und Westerwald war. Das war der Rücken, also der Rücken, das Feld auf dem Rücken. Daher kommt der Name Rockenfeld. Und der erste belegte Vorfahre der Rockenfellers ist Gerhard Rockenfeller, geboren 1590 in Fahr, das ist das beim heutigen Neuwied. Auch Rockenfeld ist bei Neuwied, sieht man da auf Kreis Neuwied. Dessen Enkel Johann Peter Rockenfeller und Urenkel Johann Thiel Rockenfeller, die wanderten aus nach New Jersey und nach New York. Und dort wurde dann der Name von ihnen amerikanisiert und das N fiel weg und dann nannten sich Rockefeller. Also, das ist mal zu dem Namen. Also kein jüdischer Hintergrund. Nicht überall, wo Geld im Spiel ist, handelt es sich offensichtlich um Juden. Und das völlig wertfrei. Also bitte, ich möchte hier nicht irgendwie missverstanden werden. Ich habe heute 4 Punkte. Die Rockefellers Biografie, Rockefellers beruflicher Werdegang, Rockefellers Werte und Rockefeller inspiriert. Ich glaube, heute funktioniert doch, jetzt funktioniert es. Man muss nur den Knopf richtig machen. Danke, ihr da hinten, dass ihr meine Unorganisiertheit überbrückt habt. Rockefellers Biografie. Er lebte von 1839 bis 1937. Also er ist so in der deutschen, europäischen Friedenszeit nach den Napoleonischen Kriegen so ist er geboren, 1839. Er wurde 98 Jahre alt. Seine Eltern waren William Avery Rockefeller und Eliza Davison. Und die Eltern waren so verschieden, wie man nur sein konnte. Also die haben so gut wie, dass die sich überhaupt kennengelernt haben, ist irgendwie, ja, besonders. William Rockefeller war nicht gerade der ehrlichsten einer. Er war Bigamist. Also der hat seine Frau geheiratet, dann hat er noch eine Freundin gehabt, die er als Haushälterin in das Haus reingebracht hat. Und dann hat er sich noch unter anderem Namen mit einer anderen Frau verheiratet in Kanada. Er war Handelsreisender und Immobilienmakler und das jeweils von der nicht ganz so besonderen Sorte. Er war also kaum zu Hause. Und wenn er zu Hause war, dann war er ein schlechtes Vorbild für seine Kinder. Daher musste die Mutter Eliza die Kinder mehr oder weniger alleine erziehen. Und Eliza war eine hingegebene Christin und das hat sich ausgewirkt. Sie lebten in bescheidenen Verhältnissen. Das war eines ihrer Häuser, wo sie mal drin gewohnt haben. Nicht immer wusste sie, wie sie die Kinder durchbringen und ernähren sollte. Sie hat aber ihr Glaubensleben ihren Kindern wirklich weitergegeben. Sie hat sie mit den christlichen Werten und Lebensweisen vertraut gemacht. Sie lehrte John zu arbeiten, zu sparen und für wohltätige Zwecke zu geben, von Kindheit an. Er lernte also früh mit Geld umzugehen und er brachte es bald auf zu etwas. Ja, das werden wir noch sehen. Es wird berichtet, dass er im Alter von 12 Jahren über 50 Dollar verfügte. Die hat er sich gespart. Die hat er gespart, indem er für Nachbarn arbeitete und einige Truthähne für seine Mutter aufzog. Und dann kommt was. Seine Mutter drängte ihn, einem wahrscheinlich benachbarten Farmer, diese 50 Dollar zu leihen, weil der offensichtlich in Not war. Und er tut es dann auch. Zu einem Zinssatz von 7%. Nicht kein Wucherzins, ganz normaler Zinssatz. Und dann bekommt er das Geld nach einem Jahr und den Zins zurück. Und dann heißt es, sagt er im 1904, also als er über sein Leben so reflektiert, sagt er, bei mir setzte sich der Eindruck durch, dass es eine gute Sache war, das Geld mein Diener sein zu lassen und mich nicht zum Sklaven des Geldes zu machen. Das hat er von offensichtlich ab diesen 12 Jahren gelernt. Es ist gut, wenn man das Geld arbeiten lässt für sich und nicht fürs Geld arbeitet. Er wurde mit den Worten zitiert, Gott hat mir Geld gegeben. Gott hat mir Geld gegeben. Und er hat sich nie für das geschämt, was ihm Gott gegeben hat. Er glaubte an John Wesleys Prinzip, gewinne alles, was du kannst, spare alles, was du kannst und gib alles, was du kannst. Rockefeller gab 10% seines Verdienstes an seine Kirche von seinem ersten bis zu seinem letzten Gehaltscheck. Er heiratete 1864 die gleichaltrige Laura Spellman. Sie hatten 5 Kinder und eines davon starb nach 13 Monaten. Das sieht man hier. Ganz schlecht war das abgebildet hier auf diesem Bild. Also die Bilder sind nicht von hoher Qualität, kann man leider nichts machen. Laura, seine Frau, verstarb 1915, also sie haben noch das 50-jährige Ehejubiläum erlebt und er sagt, sie war seine einzige Herzensdame. An diesem Tag immer noch. Er starb, wie gesagt, 1937, also eine ganze Zeit später. Rockefellers beruflicher Werdegang. Er suchte in Cleveland, das ist Cleveland etwa zu der Zeit, er suchte in Cleveland wochenlang, jeden Tag, von morgens bis abends hat er die Geschäfte und Firmen abgeklappert und hat eine Anstellung gesucht, nachdem er einen Buchhaltungsfernkurs gemacht hatte. Einen mehrwöchigen Kurs, den hat er gemacht und dann hat er gesagt, so, jetzt bin ich Buchhalter, jetzt will ich eine Stelle als Buchhalter haben und hat Firmen mehrfach abgeklappert, bis dann eine Firma, Hewitt & Tuttle, die müssen hier in diesem Bereich residiert haben, bis in die angestellt haben. Und über diese Zeit wird berichtet. Es war 1855, also er war gerade mal 16 Jahre, hat er sich als Buchhalter anstellen lassen. Es wird von ihm berichtet, Rockefeller beeindruckte seine Arbeitgeber bald mit seiner Ernsthaftigkeit und seinem Fleiß. Er war sehr anspruchsvoll und skrupellos ehrlich. Zum Beispiel würde er unter keinen Umständen einen falschen Frachtbrief ausstellen. Er unternahm große Anstrengungen, um überfällige Rechnungen einzutreiben. Er war freundlich, hartnäckig und geduldig. Und er holte das Geld der Firma von den Säumigen. Das war, wie er seine Arbeit gemacht hat. 1859, also kurz vor seinem 20. Geburtstag, sah er wahrscheinlich etwa so aus, gründete er seine erste Firma mit seinem Nachbarn Morris Clark. Er gründete ein Handelsunternehmen und da aufgrund seines Geschicks entwickelte er einen bescheidenen Wohlstand. ...1870 gründete er die Standard Oil Corporation of Ohio. Das waren die Anfänge. Ja, sieht sehr bescheiden aus, aber er hat versucht, die Raffinerien möglichst effizient zu gestalten und das war der Anfang dieser Raffineriegesellschaft. 1882 war dann schon der Standard Oil Trust entstanden und dieser Oil Trust, der kontrollierte 95% des amerikanischen Raffineriegeschäftes. Also, das ist richtig explodiert. Erst 1911 zerschlägt der oberste Gerichtshof der USA Standard Oil wegen Verstoßes gegen neue Kartellgesetze. Zu diesem Zeitpunkt ist er aber schon aus dem aktiven Geschäftsleben ausgeschieden. Er war gesundheitlich angeschlagen und ab da kümmerte er sich darum, Gutes zu tun. Es wird über ihn gesagt, wenn es darum ging, es sein Geld zu verschenken, wurde ihm die Ineffizienz zum Verhängnis. Rockefeller hatte seit seinem 19. Lebensjahr für wohltätige Zwecke gespendet. Er war in der Öffentlichkeit als ein sehr wohlhabender Mann aufgetreten, der für seine Großzügigkeit bekannt war. Er wurde gestalkt, bedrängt, belästigt, verfolgt, wohin er auch ging, sagt der Familienhistoriker Peter Johnson. Er konnte nicht den Gang seiner Kirche entlang gehen, ohne dass ihn Leute um Geld baten. Kistenweise kamen Briefe mit Bitten. Eine Bitte wie zum Beispiel: Wenn ich nur $100 bekäme, könnte ich nach Arizona ziehen und meine Nebenhöhlen ausheilen. Und ähnliche Dinge. Es war eine Dauerbelastung. Rockefeller war überwältigt. Unfähig, entweder Spenden zu geben, ohne die Sinnhaftigkeit dieser Spenden nachzuprüfen, oder die Tausende von Briefe, die sein Büro überfluteten, einfach zu ignorieren, fühlte er sich von seiner eigenen Verpflichtung, Gutes zu tun, gefangen. Er findet eine Lösung. Und die Lösung heißt Frederick Gates. Ein junger Baptistenprediger, da sieht er nicht mehr ganz so jung aus, aber als er ihn eingestellt hat, war er jung. In ihm fand er jemand, der seine Probleme verstand. Und der sagt ihm: Ihr Vermögen ist dabei anzusteigen. Anzusteigen wie eine Lawine. Sie müssen mit ihm Schritt halten. Sie müssen es schneller verteilen, als es wächst. Wenn Sie das nicht tun, wird es Sie und Ihre Kinder und die Kinder Ihrer Kinder erdrücken. Und Gates erkannte das wahre Potenzial der Wohltätigkeit. So argumentierte er, liege in ihrer Fähigkeit, die Wurzel dieser Missstände, ja, der Armen, der Bedürftigen, die Wurzel ihrer Missstände zu erkennen und zu verändern, nicht nur ihre Symptome. Indem sie sich auf die Idee des wissenschaftlichen Gebens konzentrierten, sie nannten es wissenschaftliches Geben, waren er und die anderen Wohltäter um die Jahrhundertwende in der Lage, organisierter zu handeln und Bereiche anzugehen, die von der Regierung vernachlässigt wurden, wie Bildung, Wissenschaft, öffentliche Gesundheit und Landwirtschaft. Da haben die sich investiert. Das hatte die Konsequenz, dass Rockefeller zum Beispiel das Kapital für die Gründung der Universität in Chicago gab. Diese Universität wurde hauptsächlich verantwortet von der dortigen Baptistengemeinde. Und er startete die Rockefeller Foundation, deren Leiter Gates dann wird. Also die Rockefeller Foundation, die hatte dann die Aufgabe, den ungeheuren Reichtum unter die Leute zu bringen. Und zwar auf eine Weise, dass es wirklich grundlegend die Dinge angegangen ist. Die kümmerten sich zum Beispiel um medizinische Forschung, um den Seuchen und Krankheitsursachen der damaligen Zeit auf den Grund zu gehen. Wir werden noch hören, was das war. Kommen wir zu Rockefellers Werten und seiner Geschäftsphilosophie. Eins war: Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du neue Wege einschlagen und nicht auf den ausgetretenen Pfaden des gemeinhin akzeptierten Erfolgs marschieren. Ja, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, dann mach es nicht wie all die anderen, die vor dir hergehen, sondern versuch, innovativ zu sein. Versuch etwas Neues. Und das hat er getan. Es wird ihm nachgesagt, dass er sehr strategisch dachte, dass er im Prinzip die Dinge lange durchdacht hat und beobachtet hat und dann kurz entschlossen gehandelt hat. Das war seine Stärke. Er konnte analysieren, er konnte planen und dann zack, eine Entscheidung treffen und handeln. Deshalb hat er wahrscheinlich diesen Erfolg gehabt. Für ihn galt, wohin ich auch blicke, überall erwachsen uns aus Problemen Chancen. Ja, bei uns erwachsen aus Problemen in der Regel Krisen und aus Krisen Katastrophen. Und für ihn waren Probleme immer Chancen. Eine Freundschaft auf geschäftlicher Basis ist besser als ein Geschäft auf freundschaftlicher Basis. Haben vielleicht die einen oder anderen auch schon gemerkt. Freundschaft ist nicht immer die beste Grundlage, ein gemeinsames Geschäft zu machen. Und manchmal verdirbt ein gemeinsames Geschäft die Freundschaft. Und aus dem heraus hat er gesagt, Freundschaften, Geschäfte, das sind zwei Dinge. Wenn sich aus dem Geschäftsleben Freundschaften entwickeln, okay, das geht. Seine Vermögensethik war folgende. Und das erinnert uns, also vieles von dem erinnert uns an, ein Stück weit an biblische Gedanken. Er sagte, ich glaube, dass jedes Recht eine Verantwortung, jede Gelegenheit eine Aufgabe und jeder Besitz eine Verpflichtung ist. Ja, das ist im Prinzip eine Kurzzusammenfassung, wie man Haushalterschaft eigentlich verstehen kann. Jedes Recht, ja, wenn wir unseren Kindern, wenn ihr Kinder ein Recht einfordert, dann habt ihr eine Verantwortung dafür. Wenn wir ein Recht haben wollen, dann übernehmen wir auch Verantwortung. Man kann nicht einfach nur Rechte einfordern, aber die Verantwortung bei anderen, den anderen überlassen. Und Besitz ist eine Verpflichtung. Es ist nicht einfach nur, dass man den Besitz irgendwie auf den Kopf haut und sich einen schönen Lenz macht. Er sagt, der ärmste Mensch, den ich kenne, wer ist der ärmste Mensch, den wir kennen? Der ärmste Mensch, den ich kenne, ist der, der nichts hat, außer Geld. Wenn Geld unser Ein und Alles ist, dann sind wir die Ärmsten. Es ist schwer, ein großes Vermögen zu erwerben, ungleich schwieriger ist es, dieses mit Anstand auszugeben. Ja, er war sich bewusst, auch das, was er an Vermögen zusammengesammelt hat, das ist nicht einfach so, das passiert nicht einfach so. Und er hat gearbeitet sehr, sehr viel. Er hat für sein Geld tatsächlich gearbeitet, aber das Geld auszugeben auf anständige Weise, etwas Sinnvolles mit dem Geld zu machen, ist ungleich schwieriger. Wohltätigkeit ist schädlich, es sei denn, sie hilft dem Empfänger, von ihm ihr unabhängig zu werden. Also dieses Prinzip, Hilfe zur Selbsthilfe, war ihm offensichtlich klar. Es hilft nichts, jemandem ständig zu helfen, ohne ihm zu helfen, aus seiner Notsituation herauszukommen. Und dann hat er noch ein Geheimnis. Geben ist das Geheimnis eines gesunden Lebens. Nicht notwendigerweise Geld, sondern was immer eine Person an Ermutigung, Mitgefühl und Verständnis hat. All das kann man geben. Jeder ist reich genug, das zu geben. Selbst wenn er kein Geld hat, kann er Ermutigung, Mitgefühl und Verständnis geben. Kommen wir zur Lebensweise. Bei der Lebensweise sagt er, tu nie etwas, wobei du nicht tot erwischt werden möchtest. Weil wenn du tot bist, kannst du nicht mehr weglaufen. Und die Situation, in der du tot aufgefunden wirst, kann sehr peinlich sein für dich und für die um dich rum. Und dann gebraucht er ein Bild, was den meisten heutzutage gar nicht mehr bekannt ist, weil wir haben solche Dinger nicht mehr. Er sagt, das Leben ist wie eine Kamera. Ihr Kinder, ihr müsst euch erklären lassen, wie eine Kamera funktioniert von euren Eltern. Die wissen es noch. Also, das Leben ist wie eine Kamera. Fokussiere dich auf das, was wichtig ist. Das gibt es noch, auch beim Handy. Ergreife die guten Zeiten. Also versuch, die guten Zeiten, die besten Zeiten im Bild einzufangen. Entwickle dich vom Negativen aus. Und versteht ihr Kinder nicht mehr. Früher war in einer Kamera war ein Film und auf diesen Film wurden die Bilder aufgenommen. Aber das waren Negativfilme, die haben das Bild als negativ aufgenommen. Und wenn man dann Licht drauf hat, auf das entwickelte Bild dann Licht drauf durchscheinen lassen, dann wurde es positiv dann auf Papier draufgebracht, auf Fotopapier, was dann entwickelt worden ist. Und wo man dann das Bild richtig in der richtigen Farbe bekommen hat. Also er sagt, entwickle dich vom Negativen aus. Von dem, was negativ in deinem Leben läuft, lerne davon. Lass dich nicht vom Negativen ins Negative prägen, sondern nimm das, was negativ läuft und münze es um in deinem Leben zu etwas Positivem. Lerne, so will ich es nicht machen. Und die negative Erfahrung habe ich gemacht und ich möchte in Zukunft es anders machen. Das war seine Lehre. Und wenn die Dinge nicht funktionieren, die du da probierst, versuch's wieder. Versuch wieder ein Bild zu machen, bis du das beste Bild hast. Im Alter von 21 Jahren leitet er eine Spendensammelaktion, die $2000 einbrachte und dazu beitrug, seine Kirche vor der Zwangsvollstreckung zu bewahren. Als sein Einkommen stieg, blieb er extrem sparsam und vermied finanzielle Verschwendung und Risiken, sodass er immer mehr zum Investieren und zum Zurückgeben hatte. Er sagt, ich wurde von Anfang an dazu erzogen, zu arbeiten und zu sparen. Ich habe es immer als eine religiöse Pflicht angesehen, alles zu bekommen, was ich ehrenhaft bekommen konnte. Und alles zu geben, was ich geben konnte. Es wird ihm nachgesagt, dass er nicht immer alles ehrenhaft bekommen hat. Ja, das ist das, was man halt so von der veröffentlichten Meinung so liest. Ich nehme sie mal ab, dass er zumindest versucht hat, ehrenhaft zu handeln. Er war diszipliniert, wie ihn seine Mutter gelehrt hatte, arbeitete viel, aber verbrachte auch immer genügend Zeit mit seinen Kindern. Bei all dem las er täglich in der Bibel. Er leitete mit seiner Frau eine Bibelstudiengruppe. Er besuchte während seines ganzen Erwachsenenlebens sonntags den Gottesdienst in seiner Gemeinde, Freitagabend die Gebetsversammlungen und über längere Zeit leitete er die ganze Sonntagsschularbeit in seiner Gemeinde. Sein großzügiges Geben wollte er nie an die große Glocke hängen, weshalb vieles von dem, was er getan hat oder was er initiiert hat, nie wirklich seinen Namen trug. Ja, in Amerika ist es ja oft so, der das Geld dazu gibt, das wird dann auch so genannt. Aber es gibt nicht alle Dinge, die er getan hat, tragen seinen Namen, weil er es eigentlich nicht wollte. Einmal half er dem Bankier J.P. Morgan, einen 20-Millionen-Kredit zusammenzubringen, um die amerikanische Regierung vor der Handlungsunfähigkeit zu bewahren. Das muss eben in der Zeit gewesen sein, wo 20 Millionen vielleicht eher 20 Milliarden waren, nach heutigen Maßstäben. Es wird von Historikern angenommen, man hat es am Ende seines Lebens, hat man aufgrund der ganzen Zahlen, die man kannte, von dem Rockefeller Trust oder wie auch immer das war, hat man zusammengerechnet und insgesamt noch aufgerundet auf 550 Millionen, die der Mann in seinem Leben gegeben hat. So, nach heutiger Rechnung sind es 10 Milliarden. Das ist schon beeindruckend. Rockefeller inspiriert. Das war seine, die Cleveland Baptist Church, die Gemeinde, in die er im Prinzip immer seinen Zehnten gegeben hat. Rockefeller inspiriert. Er ist eine schillernde Person, über die man viel sagen könnte und über seine Familie, über die Entwicklung seiner Familie, also hochinteressant, wo man dann denkt, ja, ist das alles so gut gewesen, wie er seine Kinder erzogen hat und so weiter und so fort. Aber schlussendlich habe ich festgestellt, mir reicht die Zeit nicht und letztendlich steht ja jeder selber allein vor Gott und muss Gott Rechenschaft abgeben, allein vor Gott. Ich muss Rechenschaft abgeben für mein Leben. Meine Kinder müssen das Rechenschaft abgeben für ihr Leben. Und meine Enkelkinder müssen Rechenschaft ablegen für ihr Leben. Ich kann nicht Rechenschaft ablegen für das Leben meiner Kinder oder meiner Enkelkinder. Das muss jeder selber. Und so ist es auch bei Rockefeller. Sein Geschäftsgebaren zog ihm den Zorn vieler seiner Konkurrenten zu. Er hat viele Raffinerien aufgekauft, aber es wird ihm nachgesagt, dass er eigentlich den Leuten immer einen fairen Preis gegeben hat. Also er hat sie nicht irgendwie über das Ohr gehauen, aber er hat ihnen gegeben, was ihr Raffinerie wert war. Er hat ihnen angeboten, Anteile an seinem Unternehmen zu kaufen, statt sich auszahlen zu lassen. Manche haben es getan, manche haben es nicht getan. Die es nicht getan haben, haben sich hinterher in Grund und Boden geärgert, weil sie eben an dem Reichtum, der sich da entwickelt hat, in diesem Standard Oil Trust nicht teilhaben konnten. Vielleicht kam auch daher der ganze Neid und die ganze Bad Publicity. Vielleicht schreibt deshalb der Biograf Tschernow über ihn, der hat eine Biografie geschrieben, Titan, und das muss wohl eine recht gute Biografie sein. Rockefeller war der denkbar übelste und zugleich der beste Mensch. Ein Mann von grundlegender, rätselhafter Widersprüchlichkeit. Und ich habe gedacht, ja, aber das ist wahrscheinlich in jedem Menschenleben so und insbesondere bei uns Christen. Wir sind in gewisser Weise widersprüchliche Wesen. Denn wir leben, wir haben eine neue Natur in uns, die neue Natur Gottes, und wir leben noch im alten Leib. Und so sind wir hin und her gerissen zwischen dem alten, dem Wollen des alten Leibs und dem Wollen des neuen Menschen. Und manchmal gelingt es uns mehr, im Neuen zu leben und den alten Leib wirklich auch unter unseren Füßen zu haben, und manchmal gewinnt auch der alte Mensch mal wieder die Oberhand. Und deshalb sind wir manchmal diese widersprüchlichen Wesen, wie sie vielleicht bei Rockefeller zutage getreten sind. Und wer sind wir, dass wir den Stab über ihn brechen? Wir haben genügend Stäbe über uns selber zu brechen. Und wir wissen, dass wir genügend Arbeit haben, damit wir weniger widersprüchlich leben, als wir es tun. In der öffentlichen Wahrnehmung oder in der veröffentlichten Wahrnehmung können die Dinge manchmal auch anders ankommen, als wir sie leben. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Selbst der Mann, der wirklich über jeden Zweifel erhaben ist, erlebte das. Jesus sagt, denn Johannes ist gekommen, in Matthäus 11, 18, 19. Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen, er hat einen Dämon. Des Menschensohn ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Offensichtlich kann der edelste Mensch, der sündlose Mensch Jesus Christus, es niemandem recht machen. Wie viel weniger wir sünden. Immer noch sündigen oder sündenden Menschen, die wir eben nicht vollkommen sündlos sind, die wir, wie schon gesagt, mit unserer alten Natur im Clinch noch liegen. Und Paulus sagt, dass wir die Sünde für uns für der Sünde gestorben halten sollen, dass wir unseren fleischlichen Leib nicht über uns herrschen lassen sollen. Vielleicht ist das der Weg, wie man Rockefeller am ehesten gerecht wird, wenn man diesen Satz anschaut. Über seinen Glauben scheint er nicht so viel gesagt zu haben. Es wird ihm aber von seinen schärfsten Kritikern nicht abgesprochen, dass er versuchte, als Christ zu leben. Es gab eine Frau, Ida Torbel, eine damalige Journalistin und erbitterte Gegnerin, die schrieb über ihn, trotz ihrer Kritik, die sie an ihm hatte, an seinem Wirtschaftsgebaren, schrieb sie Folgendes: Mr. Rockefeller war gut. Es gab keinen treueren Baptisten in Cleveland als ihn. Jede Unternehmung dieser Kirche hat er seit seiner Jugend großzügig unterstützt. Er spendete für die Armen, er besuchte die Kranken, er weinte über ihre Leiden. Außerdem spendete er unauffällig für viele externe Wohltätigkeitsorganisationen, von deren Wert er überzeugt war. Er war einfach und genügsam in seinen Gewohnheiten. Was sein Lebenswandel angeht, ein tolles Zeugnis von einer Kritikerin. Dass er krank wurde, lag wohl an verschiedenen Umständen. Es wird von manchen Psychologen und Psychoanalytikern gesagt, er könnte krank geworden sein, weil er geldgierig war. Und Geldgier macht ja krank. Aber wir haben gesehen, er war es nicht. Er war einfach ein Workaholic, das war er vielleicht. Einer, der es wahrscheinlich immer hundertprozentig machen wollte. Und dann gab es noch dieses Antitrust-Gesetz, was Ende der 80er Jahre des vorverletzten Jahrhunderts dann erlassen wurde, was aber sich erst später ausgewirkt hat, was ihm natürlich auch Kopfzerbrechen bereitet hat. Und er da in die Kritik geriet. Und er hat wohl einen Burnout gehabt, hat sämtliche Haare verloren, war ziemlich runtergekommen und dann ist er ausgestiegen aus dem Geschäftsleben und hat sich eben, wie gesagt, der Wohltat verschrieben. Wenn es wahr ist, dass die Weisheit durch ihre Werke gerechtfertigt wird, dann muss man sagen, dass die Weisheit und die Wahrheit über Rockefeller durch seine Werke gerechtfertigt wird. Als Christ wusste er um die Verantwortung, die ihm für sein Leben und seine Begabung von Gott gegeben war. Er wollte diese Verantwortung wahrnehmen. Dass er der reichste Mann der Welt wurde, war nicht sein Ziel, das glaube ich nicht. Anfänglich war es im Prinzip einfach, für seine Mutter und seine Geschwister zu sorgen. War nicht sein Ziel, sondern Ergebnis seines Strebens, seiner Verantwortung gerecht zu werden. Es war nicht die Geldgier, Habsucht oder Geiz, die sein Vermögen anwachsen ließ, sondern das Umsetzen dessen, was Jesus im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden lehrt, dass wir haushälterisch mit dem umgehen sollen und verantwortungsvoll mit dem umgehen sollen, was wir anvertraut bekommen haben. Dessen, dass Gott ihm so viel anvertraut hatte, hat er sich nie geschämt, aber es hat ihn nie wirklich korrumpiert. Es hat ihn nie verdorben. Auch als sie zunehmend vermögender wurde, die Familie, bestimmte das Vermögen nicht ihren Lebensstil. Die Kinder zum Beispiel mussten im Haus Hausarbeiten erledigen. Die hätten sich 1000 Bedienstete leisten können. Die Kinder mussten Hausarbeiten erledigen. Und jedes Kind hatte ein Beet im Garten, ein Gemüsebeet, wofür es Verantwortung hatte. Und statt jedem Kind ein Fahrrad zu schenken, sagte die Mutter, nein, die kriegen nur eins, damit sie teilen lernen. Als die Familie nach New York umzog, weil dort immer mehr das Geschäftsleben sich abspielte, haben sie ein Haus gekauft, aber sie haben im Prinzip das Haus so, wie es war, übernommen, mit den ganzen Möbeln. Die sind nicht hineingezogen, haben nicht erstmal den Innenarchitekten durchgehen lassen, alles rausreißen, neue Möbel, neue Tapeten etc., sondern haben es im Prinzip gerade so übernommen, wie es war. Es war ja alles da. Das zeigt ihre Haltung zum Geld, zum Ausgeben. Sein Verständnis von Haushalterschaft drückt sich auch aus, indem wir im Geschäft so unterwegs war, sah, wie die Ölfässer gefüllt und dann verschlossen wurden. Und da hat er gesehen, da werden 40 Lötzinntropfen drauf gemacht auf die Fässer und dann zugemacht. Dann hat er die Frage gestellt, geht es auch mit 38 Tropfen? Und dann hat sich herausgestellt, nee, 38 geht nicht, aber 39. Ein Tropfen gespart. Und das hat am Anfang nicht wirklich viel ausgemacht. Aber als der Ölboom explodiert ist, hat es über die Jahre Hunderttausende von Dollar gespart. Nur diese eine Maßnahme. Auch wenn Rockefeller in der Öffentlichkeit nicht gut angesehen war, war es bei seinen Angestellten dennoch. Seine Mitarbeiter, an die er sich alle erinnerte, erzählten, dass er immer freundlich war, dass er nie seine Stimme erhob, die Beherrschung verlor oder Schimpfwörter benutzte. Er hatte offensichtlich unter den ihm wichtigen Leuten einen guten Leumund. Manche heutige Prediger des Wohlstandsevangeliums nehmen ihn zum Kronzeugen und sagen, guckt an, der hat von Kindheit an den Zehnten gegeben und Gott hat ihn gesegnet. Willst du reich werden, dann gib den Zehnten und Gott segnet dich auch. Ja? Aber das geht an der Realität vorbei. Natürlich hat Gott ihn gesegnet, aber nicht, weil da ein Tauschhandel war. Gebe Zehnten, werde gesegnet. Sondern, weil Gott offensichtlich wusste, wem er das sein Gut anvertrauen konnte. Weil da jemand war, der nicht wirklich am Geld klebte, der es genauso bereitwillig ausgeben konnte für Gott, wie er es einnehmen konnte. Ich werde immer wieder angesprochen darauf, dass wir Christen ja den Zehnten nicht geben müssten. Stimmt, müssen wir nicht. Wir dürfen ihn geben und wir dürfen mehr als den Zehnten geben. Der Zehnte, den wir geben, ist im Prinzip das, was wir ein Stück weit sichtbar auch für uns geben, von dem, was unsichtbar an 90% sowieso Gott gehört, was er uns großzügigerweise zur Verfügung gestellt hat und wir damit wirtschaften können. Indem wir den Zehnten geben, bekennen wir, eigentlich gehört dir Gott alles und ich gebe dir so viel, wie ich kann. Ich investiere in dein Reich so viel, wie ich kann, damit dein Wille geschehen kann. Damit das getan werden kann, was du getan haben möchtest. Ich will mit einem schon zitierten Spruch von Rockefeller zum Ende kommen. Wir sind auf der Zielgerade. Dieses Geben, das war Rockefellers Haus in New York, was sie einfach so übernommen haben. Geben ist das Geheimnis eines gesunden Lebens, nicht notwendigerweise Geld, sondern was immer eine Person an Ermutigung, Mitgefühl und Verständnis hat. Rockefeller konnte durch sein Geben, sein Weitergeben von Gottes Reichtümern Leben ermöglichen. Leben retten, zum Beispiel durch die Ausrettung des Hakenwurms. Wer über die Wirkung vom Hakenwurm etwas wissen will, kann es bei der Wikipedia nachlesen. Ist oft tödlich. Und dieser Hakenwurm, der war in den Südstaaten sehr weit verbreitet und hat Hunderttausenden ins Leben gekostet, beziehungsweise, dass er dafür gesorgt hat, dass das ausgerottet wurde, hat Hunderttausenden ins Leben gerettet. Er hat Leben bereichert durch Bildung, haben wir schon gehört. In Apostelgeschichte 20, 35 heißt es, geben ist seliger als nehmen. Geben, verschenken, teilen, das ist wessen Wesen? Ist Gottes Wesen. Es ist Gottes Wesen schlechthin. Und dieses Wesen hat sich offensichtlich auf eine besondere Weise in diesem Mann manifestiert. Gott gab seinen eigenen Sohn, damit wir gesund werden. Er gab ihn, damit wir Leben haben. Geben ist nicht nur das Geheimnis eines gesunden Lebens, geben ist das Geheimnis des Lebens. Ja, Leben, geben funktioniert nur durch Geben. In Johannes 3,16 heißt es, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott gibt, er gibt Jesus seinen Sohn, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er gibt, Gott gibt Leben, damit Leben entsteht. Aus Geben kommt Leben, das zeigt sich im Natürlichen, wenn sich zwei Menschen ineinander, einander hingeben, Mann und Frau sich einander in Liebe hingeben, dann entsteht in der Regel neues Leben. Jesus sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wie viel mehr entsteht Leben, wenn der lebendige Gott sich gibt? Er hat sich für dich und mich gegeben und will, dass in uns neues Leben, ewiges Leben entsteht. Es soll das reichste Leben, das ein Mensch haben kann, entstehen. Denn was könnte reicher machen, als wenn Gott in unser Leben kommt durch Jesus Christus, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. Wenn Gott in unser Leben kommt, könnten wir noch reicher werden? Ich glaube, das hat Rockefeller wahrscheinlich irgendwann auch begriffen. Ich habe Gott, ich bin schon reich. Und deshalb kann ich den Reichtum, den er mir gibt, gerne auch wieder weggeben. Gott will, dass wir unseren Reichtum weggeben. Dass wir das, was er uns gegeben hat, weggeben. Dass wir von dem abgeben, was wir haben. Und es soll jetzt keine Predigtschluss geben für die Weihnachtssammelaktion, sondern Gott hat jeden von uns reich gemacht. Mit Zeit, mit Kraft, mit Ideen, mit Liebe, mit seiner Gnade. Und ich möchte euch da den Gemeindebrief besonders ans Herz legen. Beherzigt ihn. Fürs neue Jahr, wenn ihr nicht mitgenommen habt, das liegt draußen, nehmt ihn bitte. Da geht es auch in die Richtung. Ich will noch für uns beten und ich bitte euch aufzustehen. Jesus, du hast uns reich gemacht. Du hast uns reich gemacht in vielerlei Hinsicht, aber besonders reich, am reichsten sind wir dadurch, dass du das Leben, was du hast, in uns hineingegeben hast. Du hast uns neu gemacht, du hast uns ewiges Leben gegeben. Und das ist das größte Geschenk, der größte Reichtum, den wir haben. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, im neuen Jahr diesen Reichtum mit anderen Menschen zu teilen. Dass du uns Gelegenheit gibst, diesen Reichtum mit anderen Menschen zu teilen. Dass du uns den Hunger gibst, diesen Reichtum mit anderen Menschen zu teilen. Und dass du uns die Erfüllung gibst, dass wir diesen Reichtum mit anderen Menschen teilen können. Weil wir die Gelegenheit haben, weil wir die Gelegenheit ergreifen, weil wir neue Wege gehen, weil wir uns nicht hindern lassen, weil wir mutig sind, weil wir unerschrocken sind. Jesus, gib uns all das, was wir brauchen, damit dein Reichtum zu den Menschen kommt. Der Reichtum, der größer ist, als viele, viele Dollars, Euros oder was auch immer. Ich bitte dich, um deines Namens willen, hilf uns, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, wie wir es gehört haben in Lobpreiszeit, dein Evangelium von uns fließt, deine gute Nachricht von uns fließt und Menschen gerettet werden. Um deines Namens willen. Amen.
Vielen Dank, Eugen. Ich möchte, bevor ich noch um Gottes Segen bitten werde, zwei Dinge tun. Blöd ist, dass mir jetzt nur noch eins einfällt. Also, das ist jetzt wirklich doof. Egal. Eine Sache davon war, natürlich war die Predigt jetzt nicht der Aufruf zum Spenden für das Weihnachtsopfer, wie Eugen gesagt hat, und trotzdem möchte ich es nochmal ans Herz legen, weil man könnte sich gefragt haben, ja, wo tue ich es denn hin? Wenn ihr rausgeht, stehen immer unsere Milchkännchen ja am Ausgang und legt dort rein, was ihr reinlegen möchtet, was Gott euch aufs Herz legt. Und Wie gesagt, heute ist Gelegenheit und nächsten Sonntag auch nochmal. Und das Zweite ist mir jetzt in den Sinn gekommen, gut, habe ich es so rumgemacht. Ich wollte euch einfach noch eine gute Woche wünschen. Und zwar habe ich doch gedacht, es ist ja die Woche, in der das Jahr wechselt. Deshalb kam mir das in den Sinn. Und ich habe gedacht, ich wünsche euch einfach einen richtig guten Ausklang des restlichen Jahres in der kommenden Woche. Und vielleicht sehen wir uns vorher noch, vielleicht aber auch nicht mehr. Aber in jedem Fall wünsche ich euch einen richtig guten Start ins neue Jahr.
Silvester ist nichts.
Bitte?
Erst wieder in einer Woche.
Erst wieder in einer Woche, genau. In einer Woche sehen wir uns hier wieder zum Gottesdienst, genau. Und genießt, feiert so gut es geht, so gut ihr könnt. Aber immer in einem, das ist immer ein Grund zum Feiern, in dem Wissen, auch im nächsten Jahr ist Gott derselbe, wie er gewesen ist. Und er wird uns genauso führen, tragen, halten, korrigieren, vorwärts bringen, auf seinen Weg halten, wie er es getan hat und weiter mit uns vorwärts gehen. Und nun möchte ich euch nochmal bitten, aufzustehen und dem Eugen zuzuhören, wenn er gleich redet.
Ich habe gedacht, viele oder manche sind ja nicht da und können auch nicht kommen oder wollen nicht kommen, die auch spenden wollen. Und ihr könnt hier auch reinkommen. Unter der Woche kann man vorbeikommen, es einfach in die Holzkiste reinschmeißen, wenn man es anonym machen will. Und ich nehme es dann raus und tue es zum Opfer dazu. Einfach damit ihr wisst, man kann auch, ohne dass man am Gottesdienst teilnimmt, da sich beteiligen und muss nicht außen vor bleiben.
Sehr gut, wichtiger Punkt. Gut. Vater, danke für diesen Gottesdienst. Danke für dein Reden. Danke, dass du uns beschenkt hast, überreich. Und danke, dass wir uns unter deinen Segen begeben dürfen. Und der Herr segne euch und behüte euch, lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. Amen.